Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Zeitpolster, dem Podcast fürs clevere Älterwerden. Mein Name ist Judith Schneider, ich bin die Regionalkoordinatorin von Zeitpolster in Wien und Niederösterreich. Und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge. Sie ist nämlich wirklich etwas Einzigartiges. Erstens, weil ich eine ganz junge Gesprächspartnerin habe dieses Mal, Anna Lattorf. Und zweitens, weil ich in dieser Folge auch O-Töne von zwei weiteren unserer betreuten Personen hineinschneiden werden. Also die kommen dann noch dazu. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch herzlichst beim Herrn Ernst Obrowski und Frau Helena Dimitriadis, die sich bereit erklärt haben, mit Anna Gespräche zu führen und aus ihrem Leben zu erzählen. Anna hat nämlich bei uns ein kleines Praktikum absolviert und im Zuge dessen ein paar Besuche bei von Zeitpolster betreuten Personen gemacht. Hallo, liebe Anna.
Hallo, Judith.
Anna, du hast ja schon im Vorfeld deines Praktikums erzählt, dass das etwas ist, was du sehr gern machst, dich mit älteren Menschen zu unterhalten. Kannst du uns vielleicht erzählen, woher dieses Interesse kommt?
Ich habe eine sehr enge Beziehung mit meinen Großeltern, speziell mit meiner Großmutter. Und früher war ich immer bei ihr unten und wir haben geredet und geplaudert. Und sie hat mir immer viele Geschichten erzählt aus ihrer Kindheit und Erwachsenwerden. Und ich fand das immer sehr interessant, speziell weil die Welt sich halt so verändert hat in den letzten Jahren, dass es halt Geschichten sind, also oder Sachen, dass sie Sachen erlebt hat, die heute nie passieren würden. Und das hat mich natürlich sehr interessiert. Und ja, ich verstehe mich eigentlich gut einfach mit älteren Leuten. Und ich finde sie sehr interessant. Und auch weil sie so viele Erfahrungen gemacht haben und mir auch sehr viel beibringen können.
Genau, also was ich noch erwähnen sollte, vielleicht du bist 16 Jahre alt, Anna, gell?
Ja.
Genau. Mhm. Das heißt, ja, da sind einige Generationen dazwischen teilweise mit deinen Gesprächspartnerinnen. Erzähl uns doch ein bisschen, was haben sie dir erzählt? Was waren denn so die Geschichten, die dir in Erinnerung geblieben sind? Was fandest du denn besonders spannend?
Also bei meinem ersten Gesprächspartner hat er erst 97. Also er hat schon ziemlich viel erlebt und speziell in seiner Kindheit hatte in ziemlicher Armut gelebt. Und er hat mir erzählt, wie er vor den Anschluss hatten sie keine Matratzen und mussten auf Stroh schlafen und hatten immer Essen, aber sonst hatten sie kaum was. Und das ist etwas, das für mich irgendwie unverständlich ist, weil hier in Wien denkt man sich eigentlich eine reiche Stadt mit wenig Armut und dass sowas existieren konnte, eigentlich vor einer relativ kurzen Zeit, fand ich unglaublich spannend und interessant.
Wir waren eine Großfamilie. Wir haben kein Badezimmer gehabt. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, wir haben auf Strohsäcken geschlafen. Und 1939, wie der Zusammenschluss Österreich-Deutschland war, wurde die Kinderbeihilfe eingeführt. Die hat es in Österreich vor 1938 nicht gegeben. Und wir waren schon einige Geschwister, die waren ja eigentlich, ist noch meine Schwester im Jahre, der Bruder war 41, ein 41er Jahrgang und die Schwester 39. Also sind die zwei in der Hitlerzeit geboren worden. Und wir anderen sechs, wir haben schon, da hat die Mutter Kinderbeihilfe bekommen. Und was hat sie gemacht mit der ersten Kinderbeihilfe? Matratzen hat sie gekauft. Die Strohsäcke wurden entfernt und wir haben das erste Mal auf Matratzen geschlafen.
Und dann generell einfach, ich habe von sehr vielen Kriegsgeschichten gehört, wie sie den Krieg erlebt haben, weil da waren viele noch am Leben. Und wie grausam der eigentlich war, wenn man das vergisst. Und das waren Leute, die dann hier in Wien gelebt haben oder am Land kurz draußen. Und man hört eigentlich nur die Geschichten von Leuten, die halt, keine Ahnung, in der Politik waren und das halt erlebt haben und mitgemacht haben und so. Aber man denkt wenig an die Leute, die eigentlich gar nichts damit zu tun gehabt hatten und einfach ihr normales Leben führen wollten. Und trotzdem das erleben mussten und so viel Leid sehen mussten und selber erlebt haben.
Hat dich das dann auch nochmal mehr berührt, wenn du von jemandem direkt hörst, wie das damals war? Also war das nochmal eine andere Erfahrung, nehme ich an, wenn man jetzt etwas aus den Nachrichten oder aus der Geschichtsstunde hört?
Ja, also ich fand's, weil die wurden dann auch natürlich emotional, weil das sind Sachen, das sind Erinnerungen, die ich glaube, die sie normalerweise verdrängen oder nicht so viel nachdenken, weil das halt eine Generation ist, wo man halt eher die Gefühle verdrängt. Und sind dann oft emotional geworden oder und so. Und dann das berührt mich dann natürlich, wenn sie dann anfangen, also wenn die Stimme bricht und sie erzählen, wie sie Leichen gesehen haben und wie sie fast, keine Ahnung, halt den Tod, also erwischt haben und also
so direkt miterlebt haben.
Ja. Und ja, das war halt, wenn man denkt wenig an die gar nicht, also an die Kinder, natürlich denkt man so ein bisschen peripher dran, aber wie das eigentlich dann war und wie sie gelitten haben und was alles passiert ist und passieren sein könnte und so.
Also der Krieg war fürchterlich. Es ist ja ein Krieg ist immer in jedem Land, wo er stattfindet, ist er für die Menschen etwas Furchtbares. Ich habe Juden gekannt, für die hat meine Mutter die Wäsche gebügelt. Und im Jahre 1938 ist er gekommen, Frau Browski, ich bin heute das letzte Mal bei Ihnen. Und meine Mutter hat das Geld gebracht. Hat sie gesagt, Herr Fischbach, waren Sie nicht zufrieden? Oh ja, ich war sehr zufrieden, aber wir müssen das Land verlassen. Er ist dann nach England. Also die Judenverfolgung, ist unvorstellbar, dass es das gegeben hat. Und fürchterlich. Ich habe fürchterlich die Bombenangriffe, fürchterlich erlebt. Also, will gar nicht zurückdenken.
Was machen solche Erzählungen mit dir? Denkst du dann danach auch noch länger drüber nach und über die Situationen, die andere Menschen miterlebt haben? Es ist ja heute auch leider so, dass immer noch Menschen in Armut leben müssen, auch in Wien. Ja, aber natürlich waren das ganz extreme Beispiele jetzt in der Vorkriegszeit oder in der Kriegszeit, was dein Gesprächspartner erzählt hat.
Ja, also man denkt natürlich dran, weil man sieht sehr viel Leid heutzutage in der Welt mit den Medien und alles, die das halt immer berichten, was auf der Welt abgeht. Aber es ist halt auch was anderes, wenn man hört, dass das hier in Österreich auch so prominent war. Und natürlich gibt es noch immer Armut, aber das hat halt komplett anders ausgeschaut früher. Und normalerweise denkt man, ja, das war halt im Mittelalter so oder keine Ahnung. Mhm. Aber dass es dann wirklich vor 90 Jahren war, denkt man nicht dran. Und dann muss man auch dran denken, wie weit wir gekommen sind und wie viel wir geschafft haben. Und das ist eigentlich toll, ist, dass wir halt, dass jetzt nicht mehr so viel Armut ist oder so eine extreme Armut noch hier regiert.
Was waren sonst noch Geschichten? Also der Krieg war, glaube ich, bei drei deiner Gesprächspartner recht präsent in den Erzählungen. Was gab es denn sonst noch für Themen, die wichtig waren, über was ihr so gesprochen habt?
Wir haben sehr viel auch über die jetzige Zeit geredet, wie sie das so empfinden und aufnehmen. Und es ist halt ein komplett anderer Blick, die sie haben, eine andere Perspektive, weil die halt schon so viel erlebt haben und diese ganze Veränderung erlebt haben mit Internet, mit Handys und halt wie wir jetzt leben, ist komplett anders, wie sie eigentlich das meiste ihre Leben verbracht haben. Und die haben halt, also sehr viele von den Gedanken waren ähnlich zwischen denen. Also die haben alle sehr ähnliche Sachen erzählt, wie sie das so wahrnehmen. Und dass wir heutzutage, dass die Welt einfach viel schneller und stressiger ist und dass jeder viel mehr einen Stress empfindet. Und das, und so verlieren Leute auch ein bisschen die Achtsamkeit auf andere Leute und rennen nur durch die Straßen mit einem Blick auf sich selbst und denken nicht an die anderen. Und natürlich für ältere Leute, die physisch auch nicht so schnell mitkommen und solche Sachen, dass es dann irgendwie komisch ist für die und dass es denen auch irgendwie leid tut.
Ja, sicher auch sehr, sehr schwierig. Also das ist schon etwas, was man heutzutage stark merkt, dass natürlich auch durch die Schnelligkeit, jeder ist im Stress, jeder muss schnell von A nach B, aber andererseits ist man halt oft auch isoliert durch Kopfhörer im Ohr oder eben Handy, beim Handy schauen natürlich, dass die Leute so wie so kleine Inseln sind und nicht mehr so verbunden. Gell?
Ja.
Und wie du sagst, auch gerade für ältere Menschen oder Menschen, die es gerade nicht eilig haben, aber eigentlich eher nach Verbindungen suchen würden oder oft auch Hilfe brauchen, dass das dann schwierig ist.
Und man merkt oft nicht, wie einsam also die sind, weil man denkt nicht so oft an die. Oder halt, wenn man in Kontakt mit denen ist, denkt man, ja, denen geht's eh super und so. Aber die haben sehr, sehr wenige Möglichkeiten, Kontakt zu haben mit anderen Menschen, weil die halt es physisch nicht können oder es ihnen einfach zu anstrengend ist und einfach in unserer Welt gibt es zu wenige Orte, wo sie sich treffen können oder wo sie neue Leute treffen können oder halt diese Verbindungen suchen können, weil jeder halt vergisst ein bisschen auf die älteren Menschen. Und das ist mir auch sehr bewusst geworden mit Zeitpolster, dass das eine sehr tolle Sache ist, weil sie dann so Kontakt haben können mit Menschen.
Ja, ich meine, es ist, wie soll ich sagen, wenn man nichts sieht, ist das Leben natürlich begrenzt. Manche Sachen kann man halt eben nicht machen, da brauchst du Assistenten dazu oder bist abhängig von anderen Menschen. Manche Menschen geben halt einem schon das Gefühl, diese Abhängigkeit, und das ist unangenehm. Wobei ich sagen muss, meine Assistenten, die sind sehr, sehr nett. Die sind von der Wiener Assistenzgenossenschaft. Von dort habe ich auch den Rat bekommen, zu Zeitpolster zu gehen. Von dort habe ich eben meine Assistenten, die betreuen mich jeden Tag. Und mit denen bin ich sehr zufrieden. Also das sind wirklich Menschen, da hast du ein selbstbestimmtes Leben. Du kannst den Alltag einteilen, wie du möchtest. Und bist von privaten Menschen nicht abhängig. Und das ist wirklich sehr, sehr toll.
Für ein paar Leute, mit denen ich geredet habe, war das eigentlich hauptsächlich der einzige Kontakt, den sie hatten mit der Außenwelt. Und das ist irgendwie schon also traurig, dass, dass es das irgendwie die letzte Möglichkeit ist für die, wenn ihre Familie halt irgendwie nicht da ist oder schon tot oder so irgendetwas. Und ich finde, das soll in unserer Gesellschaft viel präsent, also ein größeres Thema sein, weil wir werden auch irgendwann mal alt. Wir werden und in so einer Einsamkeit will niemand leben oder soll niemand leben. Und wir sollen halt mehr dafür tun und die Welt ein bisschen denen eröffnen irgendwie.
Genau, das ist ein sehr wichtiges Thema, die Einsamkeit. Also wir merken das immer ganz stark, dass fast bei allen Betreuungsanfragen die Zeitpolster bekommt. Natürlich geht es oft ums Einkaufen, ums Begleiten zu einem Spaziergang oder auch ein paar Handgriffe im Haus und Garten zum Beispiel. Aber fast immer ist das Gesellschaftsleisten halt ganz ein wichtiger Teil, warum Menschen Zeitpolster in Anspruch nehmen, weil sie eben auch einsam sind und wie du schon sagst, oft fast oder gar keine andere Möglichkeit haben. Vielleicht kommt noch jemand, der ihnen hilft bei der Pflege oder bei der Reinigung der Wohnung, aber diese Personen haben dann halt auch nicht viel mehr Zeit in der Regel, um dann noch zu plaudern oder einen Kaffee zu trinken. Und dann ist so ein Tag schon sehr lang.
Ja. Ich habe zumindest nicht in meinen Bekanntenkreisen und meinen Freundeskreisen jemand, der erblindet ist und man denkt oft nicht dran, an was die alles machen müssen. Und sie hat halt erzählt, wie sie halt damit aufgewachsen ist und wie sie immer schlechter und schlechter sehen konnte und wusste, irgendwann mal wird sie blind. Und dass es eine große Hürde für sie war, weil sie ist jetzt nicht so alt, aber zu der Zeit war so eine Behinderung noch irgendein größeres Thema und ihre Familie hat sie da nicht unterstützt und eher das Gegenteil gemacht und gemeint, ja, das ist nur so deine Wahrnehmung und das stimmt überhaupt nicht, obwohl sie eigentlich blind war. Und ist dann zum Glück, hat sie dann halt für sich selber realisiert, das muss sie selber in die Hand nehmen und ist dann zum Blindenverband gegangen und hat dort zum Glück eine sehr gute Hilfe gekriegt und musste dann halt alles lernen, was man da halt so braucht. Weil wenn man blind ist, braucht man halt Special Skills und solche Sachen halt, wie man im tagtäglichen Leben damit umgeht, weil das halt das Leben komplett anders ist. Und wir nehmen das sicher, das ist sicher etwas, das wir halt nicht so checken, weil wir können halt sehen. Und wenn man blind ist, dann ist es halt eine ganz andere Wahrnehmung von der Welt und man muss auch viel mehr achtsam sein und viel mehr aufmerksam. Also man kann nicht einfach so durch die Welt spazieren, sondern man muss sicher gehen, dass man nicht irgendwie verletzt wird oder dass man halt solche Sachen.
Das sind halt die anderen Sinne dann umso wichtiger, gell?
Ja.
Und die Brailleschrift, wenn man lesen kann oder auch zu wissen, wie funktioniert es gerade in der Stadt, was gibt es denn für Hilfsmittel vielleicht auch, gell?
Ja. Und das, also man denkt natürlich nicht im tagtäglichen Leben an halt solche Sachen. War dann auch sehr interessant für mich, halt ein bisschen darüber Gedanken zu machen und eigentlich zu checken, wie anders die Welt ist für Leute mit einer Sehbehinderung. Ja.
Soweit ich weiß, ist einer deiner Gesprächspartner, der ist, von dem hast du vorher erzählt, 96, glaube ich, gar. Mhm. Und der ist relativ gut noch beieinander, also ja, körperlich und geistig sowieso ganz da. Ich glaube, er hat ja auch ein bisschen erzählt, was er glaubt, warum es ihm jetzt noch so gut geht. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen?
Ja, er hat oft betont, dass er noch immer so fit ist, weil er nie geraucht, also nie wirklich geraucht hat oder getrunken hat und halt immer sehr sportlich war und halt einen großen Wert drauf gelegt hat und ist, also er ist im Rollstuhl, aber das ist jetzt nur wegen irgendwas war mit seinem Knie.
Mhm.
Aber bis vor 2 Jahren war er noch sehr fit und ist noch immer auf dem Rad gewesen. Und
Ja, der Pfleger ist gekommen, Herr Brofsky, wieso sind Sie 95? Ja, so kann ich Ihnen in kurzen Worten sagen. Ich glaube, dass mir das geholfen hat, nichts rauchen, nichts trinken und Sport machen. Ne? Das ist halt meine Lebensphilosophie. Nicht? Wenn mich jetzt einer fragt, jetzt bin ich im 97. Nicht?
Das ist auch irgendwie bewundernswert, dass man halt das so macht. Und halt auch sehr ungewöhnlich für diese Zeit, weil früher hat jeder gefühlt geraucht und sehr, also halt auch in Wien ist halt auch so eine große Trinkkultur und
in Österreich generell, ja. Ja, oder Europa sogar, kann man sagen. Anna, warum glaubst du, ist es wichtig? Also ich habe gehört auch von einer deiner Gesprächspartnerinnen, mit der habe ich auch telefoniert und die hat gesagt, wie schön das war, dass du da warst und dass sie das sehr genossen hat. Warum glaubst du, ist es wichtig, dass Generationen miteinander in Kontakt kommen?
Erstens, weil man halt viel lernen kann. Die haben ein komplett anderes Leben gehabt und Erfahrungen und eine komplett andere Wahrnehmung von der Welt, wie wir es haben oder halt wie meine Generation es hat. Und auch weil es einfach ein schönes Erlebnis ist mit anderen Leuten. Speziell, wenn man merkt, es bedeutet den anderen auch viel, wenn man da ist und mit denen redet. Ja, und dass halt solche Verbindungen auch sehr, sehr nett sein können. Und für beide ist es eigentlich ein nettes Erlebnis, weil man hört sich diese eigentlich verrückten Geschichten an. Und sie haben Gesellschaft und können diese Geschichten erzählen und lernen sich auch etwas aus einem Besuch raus oder aus einem Gespräch, wie wir halt, weil für die ist es ja auch interessant, wie wir die Welt wahrnehmen.
Genau. Also verrückte Geschichten, weil sie fast unglaublich sind für dich, gell, meinst du?
Mhm. Und komplett irgendwie fremd, dass man so ein Leben haben konnte.
Ja.
Und trotzdem so gut irgendwie rausgekommen ist aus allem oder keine Ahnung, so komplett, ja, halt solche Sachen.
Und glaubst du, dass das jetzt nachhaltig dein Leben ein bisschen beeinflusst, auch diese Gespräche? Gibt es irgendwas, was du mitnimmst, was du vielleicht in Zukunft öfter dran denken wirst oder anders handeln wirst in Alltagssituationen?
Ja, also ich glaube, ich bin ein bisschen mehr achtsam geworden auf die Welt und ich habe mit einer Frau geredet und sie hat gemeint, was für sie wunderschön ist und toll ist, sind halt diese kleinen Momente, weißt du, wenn man in den Garten schaut und es blühen die Blumen oder ein Vogel fliegt vorbei, halt solche Sachen. Und ich probiere jetzt auch halt mehr, also Freude zu finden in diesen kleinen Momenten. Weil die bringen ja auch was und generell auch mehr achtsam zu sein auf die Welt um mir.
Mhm.
Ja.
Und auf die anderen Menschen,
ja,
wie es denen so geht auch. Ja, das ist ja wunderschön, das ist ja ganz was Wichtiges, was du da mitnimmst für dein weiteres Leben. Ja, liebe Anna, vielen, vielen Dank für deine Einblicke, die du uns auch dadurch gegeben hast. Jetzt würde ich dir auch die Frage stellen, die wir auch den anderen Gesprächspartner stellen am Ende unseres Gesprächs, und zwar, was zählt für dich im Leben?
Ich glaube, die Leute, die um dir sind, halt mit denen du Zeit verbringst, Familie, Freunde und so, weil die, also für die lebt man eigentlich und wegen denen macht das Leben Spaß und glücklich und so. Ja.
Vielen Dank, liebe Anna, für dieses Gespräch.
Danke sehr.
Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolstergruppe in Ihrer Umgebung? Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.